der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Stromnetz und ihre Stromversorgung. Es gibt ein aktuelles Thema, das gerade vor dem Hintergrund der Transformation der Energiesysteme immer wieder besprochen wird. Teilweise fundiert, teilweise mit Halb- und Unwahrheiten, aber vor allem nie richtig umfassend. Es geht um Batteriespeicher und wie diese die Energiewelt retten können. Wir werden im Hochspannungspodcast das Thema von mehreren Seiten mit den unterschiedlichen Experten besprechen und versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und Verständnis zu erzeugen. Mein heutiger Gast kommt aus dem Bereich der großindustriellen Energiespeicherung. Genau genommen ist er Country Manager von Engine für Österreich. Engine ist jenes Unternehmen, das in Wagenheim im Bezirk Braunau den bislang größten Batteriespeicher des Landes errichtet. Herzlich willkommen im Podcast-Studio Andreas Luber.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Luber, vielleicht vorweg zur Standortentscheidung, bevor wir ins Thema einsteigen. Was hat denn den Ausschlag für den Standort Wagenheim letztlich für Engine gegeben?
Grundsätzlich sind es immer unterschiedliche Merkmale, die bei der Standortentscheidung berücksichtigt werden. Vorab machen wir natürlich immer eine Machbarkeitsstudie, wo wir schauen, ist dieser Standort grundsätzlich überhaupt geeignet? Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wird vor allem der Schall berücksichtigt, weil ein Batteriespeicher grundsätzlich, also eine hohe Anzahl von Batteriespeichern, die emittieren natürlich auch Lärm. Und deswegen kann ein Batteriespeicher dieser Größenordnung, wie es im Wagenheim eben realisiert werden soll, nicht überall in Österreich platziert werden, sondern deswegen haben wir konkret diesen Standort ausgewählt, weil wir dort natürlich einerseits die Netzkapazitäten haben und andererseits auch genügend Abstand zu den Anrainern.
Das heißt, wenn man sich die Baustelle des Batteriespeichers jetzt anschaut, man sieht natürlich die Errichtung der Container, wo die Batterien drinnen sind. Man sieht aber eine Lärmschutzwand und das ist wahrscheinlich genau dieses Faktum, dass es dort einfach Schallemissionen gibt, die man sonst eher nicht erwarten würde.
Ja, es ist ein Batteriespeicher in der Größenordnung, emittiert natürlich schon Schall und es ist natürlich in urbanen Gegenden, sage ich mal, schwer, einen Batteriespeicher in der Größenordnung zu realisieren. Kleinere Anlagen, so wie es zum Beispiel in Arnonstein der Fall ist mit 10 Megawatt, lassen sich auch in urbanen Gegenden realisieren, aber wir reden hier doch von einem viermal so großen Kraftwerk, wie es derzeit in Arnonstein steht mit 85 Megawatt und das ist schon eine Hausnummer, die man nicht überall in Österreich errichten kann und darf.
Welche Rolle spielt denn die Nähe zur bestehenden Netzinfrastruktur beziehungsweise wie wichtig sind verfügbare Flächen, was habt ihr für einen Flächenbedarf für so einen Batteriespeicher?
Also konkret im Wagenheim selbst für den Batteriespeicher haben wir circa 7.500 Quadratmeter zur Verfügung. Wir sind dort in der Nähe des Umspannwerks. Wir haben eine Kabeltrasse von circa 300 Metern. Das ist natürlich wichtig, weil einerseits auch die Verluste übers Kabel reduziert werden, wenn die Strecke kurz ist. Andererseits muss man natürlich auch bei der Standortwahl berücksichtigen, jetzt über wie viele Grundstücke muss ich mit der Kabelroute drüber? Gehe ich über öffentlichen Weg oder muss ich doch über private Flächen? Und dementsprechend kann das natürlich dann auch kompliziert werden mit dem Einholen der Genehmigungen von den jeweiligen Eigentümern. In Wagenheim konkret, also die Netzinfrastruktur, wir haben uns natürlich den Netzentwicklungsplan angesehen und haben dort natürlich entdeckt, dass in Wagenheim das Umspannwerk massiv ausgebaut wird und haben dort vor 3 Jahren eben die Entscheidung getroffen, dass wir diesen Standort entwickeln, natürlich im Hinblick darauf, dass dort natürlich große Netzkapazitäten zur Verfügung stehen werden.
Ist für euch als Speicherbetreiber die Netzkapazität jetzt für die regionale Versorgung, dort im Bezirk und im Rest von Oberösterreich von Bedeutung? Oder spielt es auch für euch eine Rolle, dass ihr dort, durch die Grenznähe, auch grenzüberschreitende Möglichkeiten hättet?
Also grundsätzlich, wenn man jetzt den Strom physikalisch hernimmt, spielt es natürlich schon eine Rolle, wo der Speicher platziert wird, nämlich wo das Netz belastet bzw. entlastet wird. Das Problem, was sich hier allerdings natürlich stellt, ist, dass derzeit die Regulative noch nicht so weit ist. Das heißt, es gibt noch keine normativen Rahmenbedingungen, die, sage ich einmal, die Standortwahl begünstigen oder eben nicht. Also im konkreten Fall, natürlich wäre der Standort interessant, vor allem auch wegen der Grenzkapazitäten zu Deutschland, sage ich mal, der physikalischen. Konkret ist es allerdings leider so, dass der Business Case, also auch die lokale Netzstabilisierung des Verteilernetzbetreibers, derzeit noch nicht abbildbar ist. Und es sieht auch der neue Entwurf, sage ich einmal, es kommen natürlich neue Business Cases, die Frage ist nur, welche monetär auch vergütet werden. Weil so wie zum Beispiel die Blindleistungs zur Verfügungstellung zwar vorgesehen ist im neuen Entwurf, die ist aber kostenlos dem Verteilernetzbetreiber, also diese Dienstleistung kostenlos erbracht werden muss.
Mhm. Damit sind wir eigentlich schon beim zweiten großen Frageblock, nämlich das Geschäftsmodell des Großspeichers oder eines Speicherbetreibers. Und mit was für einem Geschäftsmodell kann ein Batteriespeicher Geld verdienen?
Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell relativ simpel, sage ich einmal. Man speichert den Strom ein, wenn er an der Börse günstig ist, und man speist ihn wieder aus, dann wenn er teuer ist. Also wenn man jetzt das anhand des Beispiels der Photovoltaik heranzieht, zur Mittagszeit, wo die PV Strom produziert, wo ihn vermutlich keiner braucht, nehmen wir den Strom, speichern ihn ein in unseren Batteriespeichern und geben den zu den Abendstunden wieder ins Netz ab. Das ist so einmal das Grundsystem. Wir stabilisieren das Netz aber wirklich im Sekundentakt. Das heißt, wir betreiben unsere Speicher im Rahmen der Regelreserve, vor allem in der sekundären und tertiären. Und in der sekundären Regelreserve heißt das, dass wir alle 2 Sekunden ein Signal bekommen vom Übertragungsnetzbetreiber, von der APG, wo wir diesem Signal mit dem Batteriespeicher nachfahren. Das heißt, alle 2 Sekunden bekommen wir ein Signal, entweder müssen wir gar nichts tun, wir müssen Strom einspeisen oder wir müssen Strom nehmen. Und dafür, dass wir diese Dienstleistung erbringen, werden wir auch dementsprechend vergütet.
Das heißt, durch diese Antwort haben Sie mir eine Frage schon vorweggenommen. Das heißt, durch das, dass das so ein kurzgetakteter 2-Sekunden-Rhythmus ist, wird das überwiegend automatisiert passieren und da wird kein manueller Eingriff mehr erforderlich sein für den Betrieb des Speichers.
Genau, also grundsätzlich passiert die Vermarktung der Batteriespeicher vollautomatisch. Wir haben diesbezüglich eine eigene Software entwickelt, sind seit 2018 im europäischen Markt aktiv, haben natürlich länderspezifisch die Software immer angepasst. Und von dem her, also natürlich wird die Anlage 24/7, 365 Tage im Jahr von unserer Schaltwarte aus kontrolliert. Das heißt, es ist immer jemand vor Ort. Das ist allein aus rechtlichen Gründen so, dass da immer jemand vor Ort sein muss und erreichbar ist. Die Anlagen werden aber vollautomatisch vermarktet.
Sie haben gerade die Software und die Steuerungssysteme angesprochen. Welche Rolle spielen so intelligente Systeme und setzt ihr dort quasi auf Algorithmen oder seid ihr da schon wirklich im KI-Bereich und übergebt quasi die Betriebsführung an so einen KI-Agenten?
Teils. Also wir haben ja jetzt an die KI, also unsere KI-gestützte Software jetzt ein Jahr lang im Hintergrund getestet, wo wir natürlich geschaut haben, okay, im Vergleich zu unseren Algo-Trading und, sage ich mal, manuellen Operator-Trades, wie die KI-gestützte Software performt. Und wir waren überrascht, weil die KI extrem gut performt hat und vor allem keine Fehler gemacht hat. Deswegen, wir haben jetzt seit circa 2 Monaten ein vollautomatisches System umgestellt, wo natürlich ein Operator noch vom Computer sitzt, der das Ganze beobachtet, der jederzeit eingreifen kann, wo aber in Wirklichkeit die KI alles vollständig automatisch macht. Die ganzen Analysen, die Forecasts, allem drum und dran, das erfolgt mittlerweile alles über die KI.
Das heißt, ihr seid ja in Wagenheim aktuell noch in der Bauphase. Das heißt, ab dem Betriebsbeginn wird dann dort quasi vom Tag 1 dann diese KI die Steuerung übernehmen oder gibt es da eine ich sage mal, Einschwingphase, wo man dann das parallel mit dem Personal vor Ort macht?
Also grundsätzlich handelt es sich um eine unbemannte Anlage, das heißt, vor Ort ist kein Personal, mit Ausnahme, wann die Anlage gewartet wird. Und die Software, also grundsätzlich ist es schon angedacht, dass die Software von Tag 1 an vollautomatisch über die KI läuft. Und wie gesagt, also wir haben ja dann mittlerweile ein relativ großes Portfolio in Österreich, Es sitzt auch aus Sicherheitsgründen immer ein Trader davor, der auch wirklich schaut, okay, geht da wohl alles mit rechten Dingen zu, weil wir wissen auch, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, die Netzstabilisierung ist das höchste Gut und deswegen schauen wir da schon hin, dass da auch wirklich keine Fehler passieren.
Jetzt gelten ja die Batteriespeicher als zentraler Baustein für die Energiewende. Was bedeutet denn aus Sicht von Engine was bedeuten diese zwei Schlagworte, die da aus der immer wieder in der Diskussion sind, aus Sicht von Engine, nämlich systemdienlich beziehungsweise netzdienlich?
Ja, konkret bedeutet das systemdienlich. All unsere Speicher sind grundsätzlich einmal systemdienlich. Natürlich hat die E-Control da jetzt mit ihrem Katalog für Furore gesorgt und hat dafür auch viel Gegenwind erhalten, was jetzt wirklich systemdienlich ist. Für uns als Engine bedeutet Systemdienlichkeit, dass im Endeffekt das System, nämlich als Ganzes und damit im Endeffekt das Übertragungsnetz von den Batteriespeichern unterstützt wird zur Netzstabilisierung. Das ist für uns grundsätzlich einmal systemdienlich. Das heißt, auf oberster Ebene, nämlich im Übertragungsnetz, wird das Netz stabilisiert. Denn netzdienlich ist eine Ebene darunter. Das heißt, das Netz, das konkrete, lokale bzw. regionale Netz des Verteilernetzbetreibers wird entsprechend stabilisiert. So, weil man stellt sich das jetzt vor, diese Netze agieren ja untereinander unabhängig. So, das bedeutet, es kann natürlich sein, dass im Übertragungsnetz gerade zu viel Strom ist und im Verteilernetz zu wenig Strom. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der Speicher gerade systemdienlich agiert, aber nicht netzdienlich. Und das ist natürlich die Problematik.
Welche Möglichkeiten hat denn der Speicher genau in solchen Situationen, diese Schwankungen dann auszugleichen?
Also grundsätzlich ist es so, dass der Speicher das beste Asset ist für den Ausgleich solcher Schwankungen eben durch Erneuerbaren. Sie müssen sich jetzt nur vorstellen, machen wir ein Beispiel. Bei der Photovoltaikanlage. Wir vermarkten ja auch große Photovoltaikanlagen, wie es zum Beispiel im Fürstenfeld der Fall ist. Eine 10-Megawatt-Anlage und jetzt stellt man sich vor, da kommt eine kleine Wolke. So, diese Wolke verdeckt die Sonne, die in diesem Zeitpunkt produziert die Photovoltaik so gut wie gar nichts. So, 5 Minuten später oder 2 Minuten später ist diese Wolke weg und sie produziert wieder mit 10 Megawatt voll. Und genau solche Schwankungen, wirklich teilweise in Minuten, sogar im Sekundentakt, können Batteriespeicher vollständig kompensieren. Das schafft kein Pumpspeicher, kein einziges Pumpspeicher, nicht mal die neuesten, können so schnell reagieren wie ein Batteriespeicher. Unsere Batteriespeicher folgen wirklich dem Signal im Sekundentakt. Ich kann mich noch erinnern, als wir 2023 die erste Anlage präqualifiziert haben, da hat die APG uns gefragt, ob das eine Simulation wäre, weil sie das noch nie gesehen haben, dass ein Asset so schnell dem Signal folgen kann. Also von dem her, Speicher sind auf jeden Fall das essentiell dafür, für die Integration von Erneuerbaren, insbesondere Wind und Photovoltaik.
Jetzt haben Sie gesagt, dass eben die Batteriespeicher da sehr, sehr, sehr rasch und sehr zielgerichtet reagieren können. Würden Sie sagen, dass Batteriespeicher jetzt in Hinsicht auf den Netzausbau gesehen, den Netzausbau teilweise ersetzen können oder braucht es beides, die Batteriespeicher und den Netzausbau letztlich?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass Batteriespeicher schon den Netzausbau teilweise ersetzen können. Es hängt aber immer sehr davon ab, wie diese Speicher betrieben werden und wo sie angeschlossen werden. Deswegen setzt auch die E-Control da an und eben auch bei der Unterscheidung, also laut dem bisherigen Entwurf der Systemnutzungsentgelte-Grundverordnung, kommt es ja auch darauf an, wo der Speicher wirklich integriert ist. Ist er direkt im Übertragungsnetz integriert oder nur im Verteilernetz? Weil es natürlich physikalisch gesehen die Last, es macht einen Unterschied, wo der Speicher integriert ist. Und von dem her, ja, grundsätzlich, der Batteriespeicher kann den Netzausbau ersetzen, aber ich würde sagen, wenn er marktgetrieben ist, ist er eher, ich möchte nicht sagen schädlich fürs Netz, aber er hilft ja insofern, dass man die Last, nämlich die Photovoltaik, dann, wenn sie keiner benötigt, nämlich um die Mittagszeit, dass wir diese Last verschieben in die Abendstunden. Also diese marktgetriebene Fahrweise ist ja auch irgendwie indirekt System- und netzdienlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Phasen gibt, eben wo genau der Börsenpreis zu gewissen Zeiten in eine Richtung ausschlägt, dass man eben weder systemdienlich noch netzdienlich ist, sondern eben nur marktdienlich agiert, weil eben diese Energie irgendwo physikalisch, sage ich einmal, losgeworden werden muss.
Jetzt haben Sie gesagt, naja, es kommt darauf an, wo der Batteriespeicher angeschlossen ist. Da gibt es jetzt zwei Denkschulen, die einen sagen, naja, eigentlich ist der Batteriespeicher, um das Ausgleichen der Schwankungen zu erreichen, eigentlich direkt bei der Erzeugungsanlage das Allergescheiterste, mit dem Nachteil, dass er halt wenig in das Netz eingreifen kann. Und die andere Denkschule ist, so wie Sie beschrieben haben, naja, man hängt direkt im Netz und kann halt unter Anführungszeichen beides bedienen. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein Spagat, wo man sich da richtigerweise dann hin platziert.
Ja, wenn ich da vielleicht gleich einhaken darf, ich sehe das genauso. Also grundsätzlich wäre natürlich eine dezentrale Lösung das, was angestrebt werden soll. Wir haben aber das Problem in Österreich, dass die Regulative dem entgegensteht. Also wir haben wirklich, wenn man jetzt an das Energiekrisengesetz denkt, das Energiekrisenbeitragsgesetz, ist nicht gerade förderlich für Co-Located Assets, weil ich da eben das Problem habe, dass mir die Gewinne, die ganzen Übergewinne abgeschöpft werden. Das heißt, ein Batteriespeicher wirkt sich sogar, wenn es blöd läuft, nachteilig aus auf meine Erlössituation, eben weil diese abgeschöpft werden. Und da ist eben die Regierung vor allem gefragt, dass man eben dieses Ungleichgewicht auch aufhebt, weil wir hätten genug Anfragen für Co-Located Assets, wo wir sagen, okay, wir bauen einen Batteriespeicher zur Wasserkraft oder einen Batteriespeicher zur Photovoltaik. Haben wir das Problem, dass wir dann bei den Gewinnen abgeschöpft werden? Und das ist etwas, wo die Regierung, also wo definitiv Handlungsbedarf besteht.
Jetzt haben Sie das ja schon angeschnitten, dass es eben, sagen wir mal, so den Bedarf beider Speicherarten gibt. Gesprochen auf die Größe, wo sehen Sie denn die Vorteile und Nachteile von großen beziehungsweise kleinen Batteriespeichern?
Also der Vorteil bei großen Batteriespeichern, wenn sie richtig platziert werden, nehmen sie keine Kapazitäten, sage ich einmal, weg, die zum Beispiel benötigt werden für Industrie- oder Gewerbekunden. Weil das ist ja das Problem, wenn man jetzt wirklich viele kleinere 10, 20 MW Speicher irgendwo platziert im Verteilernetz, dann nehmen die auch irgendwie die Kapazitäten weg, die Industrie und das Gewerbe vor Ort eigentlich benötigen. Das heißt, insofern ist das für die Wirtschaft vor Ort eher von Nachteil, wenn dort die Kapazitäten weggenommen werden und dafür aber dann wieder die Hochspannung ausgebaut werden muss. Und wir alle wissen, wie lange es bedarf, um eine Hochspannungsleitung umzurüsten, zu adaptieren oder auszubauen. Und von dem her, ja, es sollen ein paar große zentrale Speicher gebaut werden, aber wir setzen ja nicht nur auf große zentrale Speicher, sondern wir setzen vor allem auf Dezentralität. Wir haben ja auch ein System entwickelt, wo wir viele kleine Speicher aggregieren und mit denen das Netz auch stabilisieren können. Und das ist natürlich genau das, wo unsere Kernkompetenz liegt.
Sie haben gesagt, kleinere Speicher, das ist jetzt wahrscheinlich aus der Sicht eines industriellen Industriespeicherbetreibers, sind kleine Speicher immer nur 5 bis 10 Megawatt, ist meine Vermutung. Aus der Sicht des großen Speicherbetreibers, wie seht denn ihr, ich sage mal, die kleinen Speicher zu Hause in den Haushalten bei den Kunden?
Ja, genau von denen rede ich. Also wir aggregieren diese kleinen Speicher, ob es jetzt ein 5 kW Speicher ist, ob es ein 100 kW Speicher ist. Wir nehmen diese Speicher in unser Portfolio auf, aggregieren sie zu einem großen Speicher im Rahmen eines virtuellen Kraftwerks und vermarkten die dann auch entsprechend. Also wir nutzen die einerseits, um unser Portfolio zu stabilisieren, andererseits auch, um Regelreserve zu erbringen. Und da spielt es grundsätzlich keine Rolle, wie groß der Speicher ist. Für uns spielt die Speichergröße nur eine Rolle, ob wir das Asset jetzt direkt vermarkten oder ob es indirekt vermarktet wird im Rahmen der Aggregation.
Damit kommen wir mal ein bisschen zu dem Technik- und Infrastrukturbereich. Wann jetzt, wer sich über einen großen Batteriespeicher informieren möchte, wie muss man sich das, so einen großen Batteriespeicher vorstellen? Welche Batterietechnologie kommt da zum Beispiel zum Einsatz?
Ja, also Ich probiere es einfach zu halten. Also man muss sich mehrere Container vorstellen, so wie die auf einem Schiff, also so diese klassischen Transportcontainer, sage ich einmal, die aber ein bisschen unmodifiziert sind, wo ein paar Lüfter dranhängen, wo Batteriemodule innen verbaut sind und auch Wechselrichter. Also es gibt diese All-in-One-Solution, sage ich einmal, wo alles in diesen Container verbaut ist. Es gibt aber auch Lösungen, wo nur die Zellen, die Batteriezellen in den Container verbaut sind, wo eine zusätzliche Einheit mit den Wechselrichtern dann vorne hin platziert werden muss. Und dann natürlich das ganze Equipment drumherum. Jede Menge Mittelspannungs- und Niederspannungskabel, Transformatoren, die von der Mittelspannung auf die Niederspannung wechseln. Ein Schaltgebäude ist erforderlich, dann eine Mittelspannungsschaltanlage und gegebenenfalls, so wie im Wagen haben, ein ganzes Umspannwerk, was wir da gebaut haben mit Hochspannungstransformatoren.
Das heißt, vom Aussehen ist es tatsächlich so, das Equipment kommt in Containern, wird dort aufgestellt, wird zusammengeschlossen und ist dann eigentlich betriebsbereit.
Ja, mehr oder weniger, ja. Und die Batterietechnologie, die halt zum Einsatz kommt, also Lithium-Eisenphosphat ist derzeit vorherrschend. Wir haben die besten Erfahrungen damit. Sie sind auch extrem sicher. Also ein Thermal Runaway ist sehr unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Und natürlich, wir halten die Augen immer offen, was es für neuere Technologien gibt, ob es Natrium, also diese Salzbatterien etc. oder Redox Flow. Also da gibt es schon unterschiedliche Arten von Batterien. Für die Netzstabilisierung haben sich aber einfach die LFP-Batterien, also Lithium-Eisenphosphat-Batterien, ausgezeichnet.
Mhm. Welche Schutz- und Überwachungssysteme kommen da zum Einsatz? Weil wahrscheinlich die größte Gefahr dort einfach die Brandgefahr ist bei diesen Batterien.
Also grundsätzlich wird jeder Container überwacht. Wir haben auch außen Branddetektoren, Infrarotkameras, es ist alles videoüberwacht. Wir sehen natürlich auch über die Firmware, sage ich einmal, welche Batterie, also ob es Defekte in den einzelnen Batteriezellen gibt. Also die sind wirklich, wir verbauen Tesla-Batterien, die haben den höchsten Standard, auch von der Sicherheit her. Und von dem her, die Wahrscheinlichkeit, dass so einer abbrennt über bei Lithium-Eisenphosphat, ist sehr gering. Aber wie gesagt, man kann das nicht ausschließen. Man brennen kann grundsätzlich alles.
Wie wird mit möglichen so Brand- und Störfällen, wie geht man dann um damit?
Also grundsätzlich wird vor Ort immer die Feuerwehr geschult. Also wir holen die Feuerwehr her. Es gibt ja auch Seiten Teslas, also des Herstellers des Batteries, gibt es ein Handbuch, wo genau drinsteht, wie man im Falle eines Brandes umgehen soll, welche Sicherheitsabstände einzuhalten sind, ob das gelöscht werden soll oder kontrolliert abgebrannt werden soll. Und in der Regel muss die Feuerwehr nur umliegende Container kühlen und den Container kontrolliert abbrennen lassen.
Das ist jetzt in Wagenheim die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wahrscheinlich relativ auf kurzem Weg möglich, nachdem die direkt in der Nachbarschaft gerade das Feuerwehrhaus bauen. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Lebensdauer, weil Sie haben es gerade angeschnitten. Also ihr verwendet dort sehr technisch ausgereifte Batterien. Wie lange halten so Batterien, die Sie im Einsatz habt, im System?
Also wir gehen von mindestens 15 Jahren aus, also realistische Nutzungsdauer eher 20 Jahre.
Am Ende dieser Laufzeit sind die Batterien dann wirklich de facto kaputt und muss man die recyceln oder gibt es für die nur Second Life?
Rein theoretisch wäre Second Life wahrscheinlich möglich. Man muss sich natürlich anschauen, wie die Batteriezellen konkret aussehen, also wie ihr Zustand ist. Aber wir haben grundsätzlich eine Vereinbarung mit Tesla. Es gibt ja diese schöne Batterieverordnung auf EU-Ebene, wonach der Hersteller bzw. Importeur die Batteriespeicher wieder zurücknehmen muss und dann recyceln tut. Und wir haben da eben eine Vereinbarung mit Tesla, wo eben mehr oder weniger die Kosten fürs Recycling übernommen werden. Wir müssen natürlich die Container dann wegtransportieren, also dort lösen, wegkranen, auf den Transporter rauf und hin zu Tesla und dann kümmert sich Tesla darum. Deswegen war für uns auch entscheidend natürlich, dass wir nicht mit einem billigen China Hersteller, Partnern, weil wer weiß, ob es diesen in 10, 15, 20 Jahren noch gibt. Und bei Tesla sind wir sehr zuversichtlich, dass es Tesla auch in 20 Jahren noch geben wird.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, dass so ein Batterietausch wäre dann wahrscheinlich mit einem Garn relativ schnell machbar. Ihr habt jetzt, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, installierte Leistung von 80 Megawatt. 85 Megawatt am Standort. Wäre theoretisch eine Aufstockung möglich oder habt ihr da Pläne für weitere Batteriespeicher, die man da, wenn nicht in der Nähe, dann halt in anderen Netzteilen aufstellen könnte?
Also wir haben uns grundsätzlich ein weiteres Grundstück dort in der Nähe gesichert, wo wir natürlich auch jetzt an alle Vorbereitungen treffen, wo wir natürlich einerseits ein neues Netzanschlussbegehren gestellt haben und andererseits natürlich gegebenenfalls die Kapazität des Speichers auch erhöhen können. Weil natürlich auch, sollte das Netz dort nicht mehr Leistung hergeben, können wir trotzdem noch die Kapazität des Speichers erhöhen. Und zum Beispiel, wir haben ja derzeit einen 2-Stunden-Speicher. Das heißt, ich kann den Speicher 2 Stunden beladen und dann 2 Stunden entladen. Und rein theoretisch könnte man dann hergehen und die Kapazität aufstocken, dass man eben sagt, okay, man hat dann eben 3 Stunden Verfügbarkeit. Das wird sich dann in Zukunft zeigen, in was für eine Richtung der Markt tendiert, was wirklich am wirtschaftlichsten ist. Zurzeit sind es jedenfalls die 2-Stunden-Systeme und die verbauen wir und wir haben auch vor, in Zukunft ein weiteres Projekt auch in Wagenheim zu realisieren. Aber das ist noch, sage ich einmal, 2028, 2029 von heute aus gesehen in weiter Ferne.
Ihr habt ja oder seid ja relativ im Finale bei der Errichtung des aktuellen Betriebsspeichers. Wann habt ihr, ja, oder was habt ihr für Inbetriebnahmedatum im Auge?
Also die Inbetriebnahme, der erste Testbetrieb soll am 9.9. erfolgen. Das heißt relativ zeitnah, in einem guten Monat. Und bis dato sieht es danach aus, dass wir diesen Termin auch einhalten können. Also es sind keine Verzögerungen mehr in Sicht. Nebenher sind wir zuversichtlich, dass wir am 9.9. live gehen und dann direkt mit der Vermarktung starten.
Vielleicht noch abschließend zwei Blicke in die Zukunft. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle werden so Großbatteriespeicher in 10 oder 20 Jahren im Energiesystem spielen?
Ja, definitiv eine wichtige Rolle. Wichtig ist es, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen, von Gas und Öl. Ich meine, Österreich steht da eh ziemlich gut da, auch aufgrund der, ich sage mal, bisherigen Infrastruktur. Wir haben extrem viel Wasserkraft und Batteriespeicher werden eine zentrale Rolle spielen. Ohne Batteriespeicher wird eine Energiewende nicht möglich sein. Die Frage ist nur, wie viel Batteriespeicher werden wirklich erforderlich sein, um die ganzen Erneuerbaren ins Netz zu integrieren. Da gibt es ja Studien dazu, die von 5 bis 13 Gigawattstunden im Endeffekt also 5 bis 13 Gigawattstunden an Gesamtspeicherkapazität benötigt werden. Da sind aber dann auch die kleinen Haushaltsspeicher auch schon berücksichtigt, sofern diese dann intelligent angesteuert werden können, so wie wir das tun.
Das heißt, Ansteuerung ist für euch ganz ein wesentlicher Punkt, dass man mit einem Energiespeicher erfolgreich sein kann.
Genau, also das Herzstück ist ja unsere Softwarelösung. Wir sind ja ein voll vertikal integriertes Unternehmen, das wirklich von der Planung, Genehmigung bis zur Ausführung, bis zum Betrieb und Wartung und auch die Vermarktung, alles kommt aus einem Haus, alles selbst entwickelt, also wirklich ein vollwertiges, voll vertikal integriertes Unternehmen, spezialisiert auf Batteriespeicher.
Vielleicht zum Abschluss noch eine weitere Frage. Aus Ihrer Sicht, wie schaut denn das idealtypische Energiesystem aus, in dem die Erneuerbaren dann rund um die Uhr verfügbar sein sollten?
Also das wird grundsätzlich ein Mix sein, also ein Mix definitiv aus Batteriespeichern in Deutschland. Also man muss das Ganze jetzt quer durch Europa betrachten, also nicht nur in Österreich, weil das Energiesystem, wir haben ja in Wirklichkeit ein großes Netz, ein europäisches Netz, wo natürlich gewisse Grenzkapazitäten ein limitierender Faktor sind, aber man sollte das Ganze als Einheit betrachten und Es wird ein ausgewogener Mix sein. Also ich glaube auch, dass, also natürlich Batteriespeicher spielen meiner Ansicht nach die größte Rolle. Wir brauchen Pumpspeicherkraftwerke, die wirklich große Mengen und große Speicherkapazität haben, damit wir wirklich das klassische Load Shifting von den Peak zu den Off-Peak-Zeiten ermöglichen können. Da werden natürlich in weiterer Folge auch Batteriespeicher eine große Rolle spielen, aber für die kurzfristige Stabilisierung sind die Batteriespeicher unerlässlich. Dann in weiterer Folge glaube ich auch, dass nach wie vor Atomstrom eine essentielle Quelle sein wird, vor allem wenn man bedenkt jetzt die ganzen Rechenzentren. Also ich glaube, dass es da auch zu dezentralen Lösungen kommen wird, dass gewisse Rechenzentren einfach ihren eigenen Reaktor haben, diese Mini-Reaktoren, die sind auch am Vormarsch. Also ich glaube, dass die Marktreife in den nächsten 5 Jahren erreichen werden, dass man wirklich die auch flächendeckend verbauen wird, quer durch ganz Europa, weil es wird ohne kontinuierliche Erzeugung wird es schwer werden. Also wir haben extrem viel Grundlast abgebaut. Wir haben in Deutschland den Atomstrom auf null gecuttet, eigentlich ohne sachliche Rechtfertigung. Das war ein Riesentara damals rund um Fukushima, wo halt natürlich aus dem heraus die Entscheidung getroffen wurde, okay, Atomstrom ist böse, den müssen wir jetzt auch abdrehen, was völlig überzogen war. Also man hätte die Ruhig jetzt noch ein paar Jahre weiterlaufen lassen können und dann schon langsam ausschleichen, bis die Technologie halt so weit gewesen wäre. Aber gut, ich sage mal, für unser Geschäft, jetzt für die Engine war es super, weil eben dadurch die Strompreise auch entsprechend in die Höhe geschnellt sind und die Spitzen extrem gut bezahlt worden sind. Aber es ist ja halt trotzdem für uns, sage ich mal, oder für mich persönlich, nicht nachvollziehbar, wie man jetzt an die Kohle auch noch wegnimmt, ohne entsprechend diesen Abgang zu substituieren. Weil jetzt plant Deutschland natürlich Gaskraftwerke und es ist halt die Frage, jetzt stellt man die Kohle ab und baut dafür im Gigawattbereich Gaskraftwerke, ob das jetzt wirklich so viel besser ist, sei mal dahingestellt. Und woher soll dieses Gas auch kommen? Soll es wieder hergeschifft werden, LNG oder doch aus Russland? Also das sind einige Fragen, wo ich eigentlich lieber ein Umdenken in der Politik gesehen hätte, vor allem in Deutschland, weil die dort schon eine extreme Lobby Richtung Gaskraftwerke haben und auch leider der Kapazitätsmarkt dahingehend ausgestaltet wurde, dass es für Batteriespeicher eigentlich unmöglich ist, da teilzunehmen. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also ich würde mir generell wünschen, dass die Regulative batteriefreundlicher gestaltet wird und dass die Lobby hinter den bestehenden Systemen, wie es in Österreich zum Beispiel bei den Pumpspeicherkraftwerken ist. Wir haben ja auch eine extreme Lobby, die probiert da mit aller Kraft natürlich nach wie vor eine Differenzierung zwischen den Speichertechnologien zu schaffen, zwischen Pumpspeichern und Batteriespeichern. Ob die jetzt sachlich gerechtfertigt sind oder nicht, also sei mal dahingestellt. Meiner Ansicht nach gibt es keinen Grund, der eine Differenzierung rechtfertigt zwischen Batteriespeicher und Pumpspeicherkraftwerken. Und von dem her bin ich gespannt, ob der Entwurf, wie ihn die E-Control derzeit vorsieht, mit diesen mittelfristigen und langfristigen Speichern, was ja eigentlich nur geschaffen wurde, um bewusst Batteriespeicher zu diskriminieren, ob das dann in weiterer Folge vor den Gerichten auch standhält, ich wage es zu bezweifeln.
Ja, Herr Luber, ich sage danke für den Besuch im Podcaststudio, war glaube ich nur ein interessanter Einblick und vor allem ein interessanter Ausblick zum Schluss. Ist wahrscheinlich noch nicht aller Tage Abend, aber nachdem die Verordnung ja noch nicht in Kraft getreten ist, könnte sich da und dort ja noch was ändern. Und ich sage dabei einmal auf jeden Fall danke für den Besuch bei uns.
Danke vielmals für die Einladung.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.